Ja, in der Heiligen Schrift sieht man Worte, die uns ins Herz treffen, die Wahrheit, die uns trifft. Aber wenn man in der Bibel liest, übrigens, wir werden das sehen, nicht nur im Alten Testament, sieht man auch Stellen, wo man den Eindruck hat, was ist das denn jetzt? Die man nicht so richtig einordnen kann, die man nicht so richtig versteht. Und wo man sich fragt, was ist das? Ist das jetzt derselbe Gott oder was ist da los? Und diesem Thema und dieser Frage werden wir uns widmen. Vor allen Dingen insbesondere der Frage in dem Zusammenhang, wie das nun ist, mit dem sogenannten Genozid im Alten Testament. Genozid, das ist ja Völkermord, nicht? Und das lesen wir tatsächlich im Alten Testament, dass Gott das Volk Israel beauftragt, die Kanaaniter im gelobten Land sozusagen auszurotten und auch zu vertreiben. Und das geht ja vorher schon los, also jetzt nicht nur mit den Kanaanitern, sondern auch bei der Sintflut haben wir im Grunde genommen genau das Gleiche. Und auch bei anderen Gerichten in Ägypten und so weiter. Also das zieht sich sozusagen durch die Bibel hindurch. Und das ist natürlich immer wieder auch Anstoß. Und deswegen, glaube ich, lohnt es sich, hier mal hinzuschauen, weil das sind die Punkte oder die Fragen, die von denjenigen, die sozusagen die Bibel und auch das Christentum und überhaupt den Glauben kritisieren, immer wieder ganz oben auf der Agenda stehen. Da werden wir dann auch gleich einige Beispiele sehen. Jetzt gehen wir da mal rein, dass wir mal sehen, worüber wir reden. Da heißt es, aber in den Städten dieser Völker, die dir der Herr, dein Gott, zum Erbe gegeben hat, sollst du nichts leben lassen, was Odem hat, sondern sollst an ihnen den Bann vollstrecken, nämlich an den Hethitern, Amoritern, Kanaanitern, Perisitern, Hivitern und Jebusiten, wie dir der Herr, dein Gott, geboten hat, damit sie euch nicht lehren, all die Gräuel zu tun, die sie im Dienst ihrer Götzen treiben und ihr euch versündigt an dem Herrn, eurem Gott. 5. Mose 20, 16 bis 18. Also da gibt es noch eine ganze Reihe Stellen mehr. Ich habe die hier einfach mal aufgeführt, aber das ist natürlich auch nur ein kleiner Ausschnitt. Also wir sehen praktisch, dass sich das tatsächlich durch die Bibel hindurchzieht. Und zwar insbesondere bei den Anordnungen für die Landeinnahme ab dem 2. Buch Mose. Im 1. Buch Mose haben wir die Sintflut und diese Geschichten, also da gibt es auch schon Dinge. Dann die Berichte über die Landeinnahme selbst im Buch Josua, als Israel sozusagen das Land einnehmen soll. Das geht dann los mit Jericho und Ai und diesen Städten, nicht? Und unterwegs haben sie auch schon sozusagen gegen Gegner kämpfen müssen, gegen bestimmte Könige, Stadtkönige und so weiter. Also die Berichte über die Landeinnahme Kanaans. Und dann, das sehen wir dann vor allen Dingen im Buch Richter, aber dann später auch in den Königen, bei den Königinnen und Chroniken, nicht die Verteidigungskämpfe Israels. Denken wir an David. David mit den Philistern, David und Goliath, das sind ja Dinge, die dann doch sehr bekannt sind. Also, es zieht sich durch. Buch Samuel, Buch Richter, Buch Könige, Buch Chronik, bis hinterher tatsächlich bei den Propheten, nicht? Auch hier haben wir entsprechende Aufforderungen, hier haben wir entsprechende Gerichtsankündigungen, nicht? Also praktisch durch alle Bücher im Alten Testament. So, das hat natürlich zu ganz erheblicher Kritik geführt. Die moderne Kritik am Alten Testament, zum Beispiel Franz Alt, manchen ein Begriff, er war Redakteur beim Fernsehen, Moderator, hat sich auch mit solchen Dingen, auch mit theologischen und weltanschaulichen Dingen auseinandergesetzt. Franz Alt sagt, jede Harmonisierung des Gottesbildes Jesu mit dem patriarchalischen Richtergottesbild des Alten Testaments ist Gift für die lebendige Religion. Im Alten Testament steht Gott meist für den allmächtigen Patriarchen. Jesu aber ist der mütterlich liebende Vater. Der eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Einen größeren Gegensatz gibt es religionsgeschichtlich nicht. Der Herr der Heerscharen ist ein Kriegsgott und das Gegenteil des gütigen Vaters, den Jesus kannte. Also auch eine sehr verbreitete und populäre Kritik, nicht wahr? Also das, was Jesus gelehrt hat, wie Jesus Gott dargestellt hat, war komplett anders als im Alten Testament. Dann Richard Dawkins aus dem modernen Atheismus. Da gibt es natürlich noch viel mehr Stimmen, aber ich habe einfach mal zwei prägnante herausgegriffen. Richard Dawkins, er schreibt in seinem Buch Der Gotteswahn auf Seite 47, der Gott des Alten Testaments ist die unangenehmste Gestalt der gesamten Dichtung. Also er geht von vornherein davon aus, dass das gar nicht historisch ist, sondern eben halt eine Dichtung. Aber eben im Rahmen dieser Erzählung, dieser Dichtung, ist der Gott des Alten Testaments die unangenehmste Gestalt. Blutrünstiger, rachsüchtiger, launischer Tyrann. Ich sage dann noch mehr Dinge, aber das ist ja schon mal sehr drastisch hier. Und es stellen sich natürlich, wenn wir diese Texte lesen, eine ganze Reihe Fragen und wir schauen mal, wollen wir heute mal diesen Fragen nachgehen. Zunächst mal betrifft diese ganze Geschichte oder dieses ganze Thema die Frage nach dem Wesen Gottes. Wie ist Gott eigentlich? Wie ist der Gott des Alten Testaments? Wie handelt Gott? Kann es sein, dass Gott so handelt und solche Dinge plötzlich da in der Bibel stehen und wie gehen wir dann damit um? Wie kann Gott, der die Menschen liebt, zu derartigen Taten aufrufen? Lehrt das Alte Testament vielleicht tatsächlich sogar einen anderen Gott? Beziehungsweise ein dem Neuen Testament fremdes Gottesbild? Das ist eine Frage, die sich hier stellt. Und dann ist ein anderer Fragenkreis noch, der zweite sozusagen. Was bedeutet das für die Kirche? Also im Neuen Testament, was bedeutet das für die Gläubigen? Was bedeutet das für Gemeinde Jesu im Neuen Testament? Sollen wir aus diesen Texten vielleicht sogar Handlungsweisen ableiten? Vielleicht so etwas wie einen geistlichen Krieg oder so, oder Kreuzzüge, wäre ja auch eine Möglichkeit. Kurzum, was hat uns das heute zu sagen? Und da gehen wir mal rein. Ich hoffe, dass die Zeit einigermaßen reicht. Wenn es ein paar Minuten drüber geht, bitte ich das zu entschuldigen. Aber ich hoffe, es ist interessant genug, dass wir trotzdem dranbleiben, falls es ein paar Minuten länger wird. Zunächst mal möchte ich zeigen, ganz kurz am Anfang, wie diese Texte, insbesondere das Alte Testament, im Christentum verstanden und eingeordnet worden sind. Ich zeige mal nur die ganz groben Linien und zum Schluss natürlich noch eine Linie, die ich jetzt am Anfang nicht zeige, aber das sind mal so drei Wege, die ich persönlich als Irrwege sehe, aber die tatsächlich so im Christentum verstanden worden sind. Da ist einmal ganz generell die Ablehnung des Alten Testaments. Sagen wir als Christen haben sozusagen mit dem Alten Testament nichts mehr zu tun. Nicht, das ist vorbei, das ist sozusagen die Bibel der Juden und fertig. Und das Zweite ist die sogenannte Substitutionslehre oder die Enterbungslehre. Das geht in eine ganz ähnliche Richtung, dass man sagt, okay, das Alte Testament gilt, aber es gilt für die Kirche und es muss im übertragenen Sinn verstanden werden. Da werden wir dann auch noch gleich drauf eingehen, wie das ging und welche Folgen das hatte. Also Israel ist sozusagen raus, hat überhaupt nichts mehr damit zu tun. Israel ist verworfen und alles, was dort steht, gilt jetzt sozusagen eins zu eins für die Kirche. So, und die dritte Linie oder die dritte Art und Weise, wie man mit den Texten umgeht, dass man sagt, das Alte Testament besteht praktisch nur aus Märchen. Das sind alles irgendwelche Erzählungen, das sind Märchen, das sind Mythen, aber so hat das historisch niemals stattgefunden. Und jetzt muss man halt gucken, wie man damit umgeht, nicht wahr, was da für Gottesbilder sind und wie das so im Einzelnen verstanden wurde. dass man vielleicht so an der einen oder anderen Stelle für uns was rausziehen kann, aber im großen Ganzen sind das irgendwelche Erzählungen, die mehr oder weniger hilfreich sind. Das muss man dann im Einzelnen sehen. Auf jeden Fall nicht historisch. Zunächst mal zur generellen Ablehnung des Alten Testaments bereits im zweiten Jahrhundert. Im zweiten Jahrhundert, also nach Christus, gab es diese Tendenzen, da gab es einen Lehrer in der Kirche, der hieß Marzion. Und Marzion hatte damals schon gesagt, also nee, mit dem Gott des Alten Testamentes hat Jesus gar nichts zu tun. Nicht? Und er hat damals dafür plädiert, dass man das Alte Testament ganz rausnimmt und das Neue Testament von irgendwelchen jüdischen und alttestamentlichen Einflüssen säubert. Das war der sogenannte marzionitische Kanon. Nicht? Der wurde dann auch ganz schnell verworfen und so, weil man gemerkt hat, das geht jetzt dann doch ein bisschen zu weit. Nicht? Also die Idee dahinter war, während der Gott des Neuen Testamentes gutmütig und liebend sei, sei nun der Gott des Alten Testamentes böse und rachsüchtig. Und deswegen muss man das Alte Testament als Autorität ablehnen. Eine zweite starke Lehre, die schon in der Urkirche sehr verbreitet war, war die Gnosis. Die Gnosis sagt vom Gott des Alten Testaments, also trennt auch, und der Gott des Alten Testamentes, das ist der Demiurg. Und dieser Demiurg, so sagt die Gnosis, das ist so der niedere Schöpfergott, der die böse materielle Welt geschaffen hat. Da merkt man, da ist auch Platon mit drin, nicht das rein Geistige zählt, das ist das Wichtige, und das Irdische, alles Irdische ist irgendwie böse und minderwertig. Und dieser Gott des Alten Testamentes, nicht, das ist so ein niedriger Gott, der eben diese minderwertige Welt geschaffen hat. Jesus hingegen, so sagt die Gnosis, ist da ganz anders. Jesus ist nicht der Sohn des Gottes des Alten Testaments, sondern als Inkarnation sozusagen einer vollkommenen Gottheit zu sehen. Ein rein geistiges Wesen, nicht mit einem Scheinleib. Da gab es auch so diese ganzen Diskussionen, nicht? Da gibt es auch Begriffe für, Doketismus heißt das zum Beispiel. Er hatte im Grunde genommen gar keinen richtigen Leib, weil ein Leib ist ja böse, gehört ja zu dieser bösen materiellen Welt. Also Jesus war kein Mensch im natürlichen Sinne. Also das ist so diese ganz krasse Linie. Und auch die Gnosis hat sich dafür ausgesprochen, die christlichen Schriften, insbesondere auch des Neuen Testaments, von allen alttestamentlichen Bezügen dieses niedrigen Gottes zu reinigen. Also, das Alte Testament, so diese Linie, hat gewissermaßen für Christen keine Bedeutung mehr. Dann die Substitutions- oder Enterbungslehre. Die Enterbungslehre geht im Wesentlichen so, dass man sagt, Gott hat Israel verworfen und enterbt. Die sind sozusagen komplett raus, sind nicht mehr sein Volk, endgültige Verwerfung und so weiter. Seinen Bund und die Verheißungen aufgehoben und diese stattdessen auf die Kirche übertragen. Die Kirche erbt sozusagen die Verheißungen vollständig. Das Alte Testament gehört der Kirche und auch hier haben wir tatsächlich aus dem zweiten Jahrhundert schon ein Dokument, nämlich der sogenannte Barnabasbrief. Und da schreibt Barnabas, Zitat, die jüdische Heilige Schrift gilt nun ausschließlich der Kirche als das neue Israel. Barnabas 5, Vers 7 beziehungsweise 7, Vers 5. Auch andere Kirchenlehrer, Kirchenväter haben ähnlich argumentiert, zum Beispiel Tertullian im Jahre 197, Origenes, Johannes Chrysostomus in seinen Hetzschriften und andere. Da haben wir es nochmal. So, und die Grundidee ist, wir reden ja auch über die Kriege Israels, nicht? So, wie haben die das dann verstanden? Das wurde dann so verstanden, dass man gesagt hat, okay, so wie Israel im Alten Testament gegen die Feinde gekämpft hat, so kämpft jetzt die Kirche gegen die Feinde. Aha, da merkt man, in was für eine Richtung das Ganze schon geht. So, und dies wiederum, also diese Substitutions- oder Enterbungslehre, wurde im Mittelalter auf zwei verschiedene Weisen verstanden. Einmal, das gucken wir uns mal an, einmal die tatsächliche Anwendung und Übertragung und das zweite ist das allegorische Verständnis oder die allegorische Anwendung. Was heißt das? Das schauen wir uns jetzt mal an. Also zunächst mal die tatsächliche Anwendung. Tatsächliche Anwendung bedeutet dann, und das sehen wir im Mittelalter, besonders im Hochmittelalter, dass nun das Land, das gelobte Land, buchstäblich eingenommen werden muss. Und zwar militärisch. So wie Israel damals militärisch das gelobte Land eingenommen hat, muss heute sozusagen das gelobte Land, sprich das Reich Gottes, militärisch gewissermaßen erobert werden und gesäubert werden von den Heiden, von den Feinden. Welche Auswirkungen das in der Kirchengeschichte hatte, das wissen wir. Wer sich mal ein bisschen mit diesen Dingen befasst hat, sieht das sehr, sehr schnell. Da kommen übrigens auch die Ideen von militärischen Missionierungen her. Nicht, das ging bei Karl dem Großen schon los mit der Sachsenmission. Da haben wir im Grunde genommen schon diese Idee. Also das ist so dieses Ding, willst du nicht mein Bruder sein, so schlage ich dir den Schädel ein. Also entweder du lässt dich taufen oder du wirst einen Kopf kürzer gemacht. Und das haben die durchgezogen. Der berühmte Bluttag zu Pferden an der Aller, nur mal so als ein Beispiel. Auch die Idee sozusagen vom Königreich Israel als Vorbild für christliche Königreiche, also die Idee des Königs von Gottes Gnaden, kommt alles aus dieser Lehre, aus dieser Substitutionslehre. Und natürlich die angewandte Kreuzzugsidee seit dem 11. Jahrhundert, übrigens zunächst mal nur bezogen auf das Heilige Land. Ja, man wollte sozusagen die Pilger, Jerusalem wieder zugänglich machen, irgendwie für die Pilger. Ja, aber das hat sich dann ganz schnell verbreitet, dass man dann auch gegen sogenannte Ketzer, das sind ja die Katharer in Südfrankreich gewesen, gegen die Katharer, gegen die Heiden und auch gegen die Juden vorgegangen ist. Nicht? Und dieser berühmte Satz von Papst Urban II., Gott will es. Das ist ja, denke ich, so dem einen oder anderen bekannt, insbesondere hier im Jahre 1095, da ging das Ganze los, systematisch auf der Synode von Clermont. Also die tatsächliche Anwendung. So, und daneben gibt es eben das allegorische Verständnis. Das allegorische Verständnis. Allegorisch heißt, das wird vergeistlicht. Eine Vergeistlichung der Berichte im Alten Testament. Das heißt, diese Texte gehören der Kirche, aber die müssen jetzt sozusagen vergeistlicht verstanden werden. Die müssen ausschließlich, und da liegt es drauf, ausschließlich allegorisch verstanden werden, wie es damals Barnabas schon gesagt hat. Alles wird vergeistlich, zum Beispiel ein Gebiet geistlich einnehmen. Jericho zum Beispiel, dann wird Jericho zur Chiffre eines Gebietes, das geistlich eingenommen werden soll. Bis dahin, dass man dann sozusagen siebenmal um ein bestimmtes Gebiet herumzieht, vielleicht sogar noch mit Posaunen und so weiter, und dieses Gebiet dann sozusagen geistlich einnimmt, im spirituellen Sinne irgendwie. Und diese Idee findet sich tatsächlich in manchen christlichen Kreisen oder in Teilen der Christenheit bis heute in der Idee der sogenannten geistlichen Kriegsführung. Also wir merken, wie alt das schon ist. Das kommt aus dem tiefsten Mittelalter eigentlich, diese Idee. Interessant ist, dass manchmal beide Anwendungen, also die tatsächliche Anwendung und auch die allegorische Anwendung, gewissermaßen ineinander übergehen. Das sehen wir zum Beispiel in der Mystik von Bernhard von Clairvaux. Das war so ein ganz bekannter Prediger und Mystiker im Hochmittelalter. Der hat das vermischt, der hat das allegorisch ausgelegt, nicht? Auch beim Hohen Lied und so weiter. Also alles irgendwie allegorisch, die Braut ist dann Christus und der Bräutigam, das ist irgendwie die Gemeinde. Mag ja auch was dran sein, aber der hat das wirklich durchgezogen bis zum Letzten. So, und da war dann der Sprung bei Bernhard von Clairvaux zu den Kreuzzügen ganz klein. Zack. Und er wurde praktisch zu einem mystischen Kreuzzugsprediger und durch seine Predigten hat er in ganz Europa durch diese allegorische Auslegung in ganz Europa eine unglaubliche Begeisterung hervorgebracht für die Kreuzzugsidee, sodass dann eben die Leute in Scharen losgezogen sind, teilweise völlig unorganisiert, zu irgendwelchen Kreuzzügen, aber es gab natürlich auch ein paar sehr organisierte Kreuzzüge, Kreuzzüge gegen alles Mögliche, Kreuzzüge gegen irgendwelche Ketzer, Kreuzzüge gegen Juden, Kreuzzüge natürlich ins gelobte Land und so weiter. Also Kreuzzüge in alle Richtungen, die man sich nur vorstellen kann, weil die Kirche muss ja jetzt, so wie einst Israel, nicht das Land von den Ketzern, von den Heiden, von den Ungläubigen reinigen und befreien. Das ist die Idee, die dahinter steht. Das heißt, aus der Allegorie wurde ganz schnell die Praxis abgeleitet. Es hatte natürlich fatale Folgen, das kann man sich ja vorstellen, diese Substitutions- oder Enterbungslehre. Nicht wahr? Schauen wir uns mal an. Ganz stark natürlich eine ausgeprägte Judenfeindlichkeit bis hin zum Antisemitismus in der Moderne. Das ist eine unmittelbare Folge dieser Substitutionslehre. Wobei man dazu sagen muss, dass nicht die allegorische Sichtweise zwingend zum Antisemitismus geführt hat. Also diesen Rückschluss darf man jetzt auch nicht ziehen, sondern vor allen Dingen, wenn Israel nach wie vor als Gottes Volk angesehen wird, manchmal sogar zu einer ausgesprochenen Israel-Freundlichkeit. Das ist interessant. Insbesondere, wenn man dann von den Feinden Israel redet, da kommen wir dann auch noch drauf. Aber die andere Folge war, hatte ich ja schon gesagt, die Inquisition hängt unmittelbar mit diesem Gedanken zusammen. Die Kreuzzüge, Glaubenskriege, Ketzer verfolgen und so weiter. Diese beiden Sichtweisen, die auf der Enterbungslehre beruhen, überwiegen im Mittelalter bis zur Aufklärung und darüber hinaus. Also das war Satz, das wurde von allen Kanzeln gepredigt, über Jahrhunderte hinweg. Jetzt ein kleiner Ausflug, ganz kurz, eine populäre Spielart der allegorischen Auslegung, das ist diese Idee vom Geist von Amalek. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt, Geist von Amalek, das kann man gelegentlich hören. Diese Idee hat nichts mit der Substitutionslehre zu tun, sondern ist nochmal eine besondere Spielart der allegorischen Auslegung. Amalek steht hier, das ist ja auch eins der Völker, gegen die Israel kämpfen sollte, die Amalekiter. Amalek steht hier als Chiffre sozusagen für das Böse generell. Also Amalek ist das Böse. Das Feindliche, und da gibt es ganz unterschiedliche Ausrichtungen, zum Beispiel in manchen Vorstellungen ist es so, Amalek steht für das Böse, das sozusagen Hilfsbedürftige misshandelt. Also jeder, der irgendwie böse ist, hat in gewisser Weise den Geist von Amalek. Noch populärer und verbreiteter ist, da gibt es auch dann entsprechende Schriften und so im Internet und wo man das alles findet, dass sozusagen Amalek als Chiffre für die Feinde Israels steht, ganz grundsätzlich. Nicht? Also die Feinde Israels, das sind irgendwie, die haben alle irgendwie den Geist von Amalek. Bis hin im Alten Testament zu Haman, dem Judenfeind vom Buch Esra, das war ja sozusagen auch ein Amalekiter. Nicht? Also das sozusagen durch die Generationen hindurch und das werden dann die Beispiele, die genannt werden. Übertragen, im übertragenen Sinne bis heute, alle Feinde Israels und der Juden durch die Geschichte hindurch haben sozusagen den Geist Amaleks. Das ist so diese Idee. Zum Beispiel die Nazis natürlich, ist klar, Holocaust, diese Dinge, aber auch die Sowjets mit ihren Gulags, die Islamisten bis hin zur Hamas und Hisbollah. Nicht? Ganz interessant, auch solche Interpretationen findet man teilweise sogar bei jüdischen Gelehrten. Das ist hochinteressant. Interessant ist, dass auch hier beide Sichtweisen auftreten. Einmal die geistliche, das Böse, nämlich Amalek, muss bekämpft werden. Und da haben wir die tatsächliche Übertragung, also die Bösen, jetzt im modernen Verständnis eben die Hamas oder so, die müssen, wie einst Amalek, jetzt natürlich auch vernichtet und ausgerottet werden. Ich meine, das sind Feinde Israels, aber hier verstehen wir diesen geistliche, diese Sichtweise. Ja, und da folgt natürlich eine unglaubliche Radikalität raus, das kann man sich ja vorstellen. Also bis hin tatsächlich zur geistlichen Ausdeutung des militärischen Kampfes gegen die Hamas. Und teilweise haben wir das sogar in letzter Zeit im Zusammenhang eben jetzt mit den aktuellen Ereignissen in Israel, solche Aussagen teilweise schon von einigen wenigen, was natürlich zu unglaublicher Kritik geführt hat, von Politikern in Israel wurde eben dieser Vergleich gezogen mit Amalek tatsächlich. Also nicht von allen, man darf das auf keinen Fall verallgemeinern, aber solche Stimmen hat es tatsächlich auch gegeben. So, das Problem bei der ganzen Geschichte ist, jetzt könnte man ja sagen, ja, passt ja und so, obwohl Amalek und seine Nachkommen immer wieder gegen Israel agiert haben, geht es im Alten Testament nicht nur um Amalek, sondern das waren die ganzen anderen Völker ja auch. Also da eins rauszugreifen, ist ein bisschen willkürlich, scheint mir, und löst meines Erachtens das theologische Problem nicht. Und dann zum Zweiten, diese Sichtweise finden wir weder bei Jesus noch sonst im Alten, noch sonst irgendwo im Neuen Testament. Also insofern ist es aus meiner Sicht eher eine willkürliche Interpretation, die aus meiner Sicht weder historisch noch theologisch begründbar ist. So, kommen wir zum Dritten. Das Alte Testament besteht aus Märchen, Mythen und Erzählungen. Das ist also so diese dritte Sichtweise zum Alten Testament. Diese Sichtweise haben wir etwa seit Mitte des 19. Jahrhunderts in der sogenannten kritischen Theologie. Da kommt das auf. Das heißt, gerade so die Wunder, alles was mit Wundern und übernatürlichen Dingen und insofern auch Gerichtshandeln Gottes, Meer teilt sich und deckt hinter die Ägypter. All diese Dinge, sagt man, das gibt es in Wirklichkeit nicht. Auch, dass Jesus über dem Wasser läuft oder dass er dann irgendwelche Wunderheilung, das gibt es nicht. Also alles, das ist diese rationalistische Theologie, ja alles das, was mit dem Verstand nicht verstanden werden kann, das gibt es nicht. Wunder gibt es nicht, Jungfrauengeburt gibt es nicht, kann es nicht geben. Also insofern kann es natürlich auch diese Dinge, von denen das Alte Testament redet, das kann unmöglich so gewesen sein. Also diese grundsätzliche historische Fragestellung, also die Grundthese ist, die alttestamentlichen Schilderungen haben so niemals stattgefunden, sondern wir reden hier sozusagen über Gottesbilder, wo auch immer die herkommen, die haben dann unterschiedliche Quellen, aus Mesopotamien oder sonst wo, irgendwo in der ganzen Frühantike und so weiter und im Altertum nicht. Aber das sind Vorstellungen von Menschen über Gott. Bis hin zu Ludwig Feuerbach in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, der gesagt hat, so diese Dinge von Gott, der geht ja noch einen Schritt weiter, sagt, der gesamte Glaube, das ist im Grunde genommen nichts anderes als eine Projektion menschlicher Vorstellungen. Und das passt natürlich dann in diese gesamte Sichtweise rein. Also Religion sozusagen bei Feuerbach als Ausdruck menschlicher Empfindungen und menschlichen Bewusstseins, die dann eben in diesen Märchen und Mythen in irgendeiner Weise verarbeitet werden. Nicht? Da gibt es dann auch so psychologische Deutungen und so weiter und so fort. Bis hin tatsächlich zum Mythos des Gottessohns, Mythos der Erlösung, Schöpfungsmythos, Mythos der Auferstehung und so weiter. Ein schillernder Name, der in diesem Zusammenhang immer wieder deutlich wird, das sind zum Beispiel Namen wie Rudolf Bultmann oder dann eben in neuerer Zeit Namen wie etwa Drewermann und so weiter. Also das ist so diese Richtung, die interpretieren das dann stärker so. Interessant ist, fand ich, was jüdische Gelehrte dazu sagen. Nicht? Also die kriegen das ja mit, wie sozusagen über ihre Bibel gedacht wird. Ne? Und die sagen ganz klar, diese Sichtweise, das alles in den Bereich der Mythen und Märchen zu verlagern, ist im Grunde genommen eine antisemitische Geschichtskonstruktion. Man unterstellt uns hier irgendetwas, was gar nicht der Wahrheit entspricht. Also das ist so die Kritik, die dann tatsächlich von jüdischen Gelehrten kommt. Was allen drei Ansätzen gemein ist, also die grundsätzliche Ablehnung, die Substitutionslehre, also die Enterbungslehre oder eben die historische Verneinung, was allen drei Ansätzen gemein ist, dass sie alle drei das Alte Testament relativieren oder verneinen in seiner eigentlichen historischen und auch theologischen Bedeutung. Also sei es die generelle Ablehnung des Alten Testaments als bedeutungslos, die Übertragung auf die Kirche oder eben halt die Verortung der alttestamentlichen Berichte ins Reich der Märchen und Mythen. Und diese drei Ansätze haben natürlich durch die Geschichte hindurch jeder Ansatz auf seine Weise ganz stark antijüdische und antisemitische Narrative befeuert. Da guck mal die Juden mit ihrem komischen Gott. Der Gott der Juden ist nicht unser Gott, haben wir gar nichts mit zu tun. Jesus ist irgendwie ganz anders. Bis hin sogar in einer bestimmten Zeit, dass Jesus sozusagen der reine Arier war und mit dem Gott der Juden schon zweimal nichts zu tun hatte. Oder eben dieses Narrativ, was natürlich auch nicht stimmt, diese Erzählung, dieses Narrativ, das Judentum kennt eigentlich keinen gnädigen Gott. Die Gnade kommt erst im Neuen Testament, aber im Alten Testament, das ist alles so finster und deswegen sind die Juden auch so finster und deswegen ist das alles so schlimm, weil die kennen eigentlich keinen gnädigen Gott. Also da merken wir schon, wie wieder so der Antisemitismus unterschwellig da mitschwingt bei dieser ganzen Geschichte. Die Gnade kam sozusagen erst mit Jesus. Aber natürlich, die Frage stellt sich ganz grundsätzlich, wie können wir heute diese Stellen über die Einnahme des Heiligen Landes, die Zerstörung von Städten und so weiter, über das Gericht Gottes und so weiter verstehen und einordnen? Und das wollen wir miteinander versuchen. Deswegen ganz wichtig, die historisch-kontextuelle Auslegung. Die wollen wir mal miteinander versuchen. Historisch-kontextuelle Auslegung. Das sind vier Dinge. Einmal, ganz wesentlich, die Schrift legt sich durch sich selber aus, ein reformatorisches Grundprinzip. Zweitens, ganz wesentlich, das sagen wir auch immer wieder, ich weiß nicht, wie oft wir das hier schon gesagt haben, Michael und ich und andere und so weiter, wir müssen das Alte Testament von Jesus her verstehen. Das Alte Testament von Christus her verstehen. Wir lesen sozusagen das Alte Testament vom Neuen her. Aber das Neue können wir ohne das Alte auch nicht verstehen. Schauen wir mal, was es damit auf sich hat. Dann die Frage nach dem Gottesbild ganz generell. Wie ist Gott eigentlich? Wie ist Gott eigentlich im Neuen Testament? Was ist denn da eigentlich? Und dann natürlich zum Schluss die Frage, was bedeutet das alles für uns heute ganz konkret? Gehen wir da mal rein. Einmal, die Schrift legt sich durch sich selber aus. Also wenn wir die Bibel lesen, ganz unvoreingenommen sozusagen, dann sehen wir, dass der Anspruch, dass sie geschrieben sind, selbstverständlich, das sind historische Berichte. Die sind nicht geschrieben wie Märchen oder so. Natürlich finden wir auch Erzählungen innerhalb des Alten Testamentes. Es gibt unterschiedliche Textgattungen, selbstverständlich. Aber wenn etwas erzählt wird oder ein Gleichnis oder so ist, dann steht das in der Regel dabei. Aber hier wird einfach berichtet und Israel und das passierte und dann kam der König an die Macht oder so. Nicht? Also als historische Berichte. Und dass das so ist, spiegelt sich tatsächlich in allen Textgattungen wider. Seien das jetzt die historischen Berichte, seien das die lyrischen Texte oder eben halt auch die prophetischen Texte. Das heißt, die Dinge in der Schrift ganz deutlich sind so passiert, wie sie berichtet worden sind. Schauen wir uns das mal an im Blick auf die Landeinnahme. Nicht zu schnell, so. Der Anspruch der Texte bei der Landeinnahme. Im Alten Testament sind die Berichte über die frühe Geschichte Israels durch die Bank als historische Tatsachen festgestellt. Übrigens sehen wir das auch in der Lyrik, zum Beispiel in Psalm 106, in vielen Psalmen. Nur mal so als Beispiel, da heißt es, erschallt das Schilfmeer, da wurde es trocken. Und führte sie durch die Tiefen wie durch trockenes Land und half ihnen aus der Hand dessen, der sie hasste. Das haben wir, solche und ähnliche Verse, sehr viele in den Psalmen. Bei den Propheten mal ein Beispiel aus Amos 4, Vers 11, da heißt es, ich richte unter euch Zerstörung an, wie Gott Sodom und Gomorra zerstörte. Also ganz deutlich, die Propheten sagen, so wie das damals passiert ist, wird Ähnliches heute auch noch passieren. Also ganz klar eine historische Tatsache. Übrigens auch im Neuen Testament. Jesus geht von historischen Tatsachenberichten aus. Da sagt er zum Beispiel in Johannes 3, Vers 14, und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden. Ganz klar, Mose hat in der Wüste die Schlange erhöht. Ist kein Märchen, ist damals so passiert. Hat aber eine prophetische Bedeutung. Oder in Johannes 6, Vers 31, unsere Väter haben das Manna gegessen in der Wüste. Ganz klar, die Väter waren in der Wüste. Das ist kein Märchen oder irgendeine Erzählung. Jesus sagt, die waren damals in der Wüste, haben das Manna gegessen und Gott hat die versorgt. Und nicht irgendein Märchen, dass Gott da plötzlich Brot vom Himmel fallen lässt. Oder in Lukas 17, 29, an dem Tage aber, als Lot aus Sodom ging, da regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und brachte sie alle um. Also auch hier bei Jesus, ganz klar, das ist passiert. Das ist nicht nur irgendein Märchen. Und in der Urgemeinde war es genauso, in der Rede des Stephanus zum Beispiel, in Apostelgeschichte 7, da heißt es, dieser Mose führte sie heraus und tat Wunder und Zeichen in Ägypten, im Roten Meer und in der Wüste 40 Jahre lang. Historische Tatsache, 40 Jahre lang. Es hatten unsere Väter die Stiftshütte in der Wüste, wie der es angeordnet hatte, der zu Mose redete, dass er sie machen sollte, nach dem Vorbild, das er gesehen hatte. Und dann heißt es, diese übernahmen unsere Väter und brachten sie mit Josua in das Land, das die Heiden inne hatten, die Gott vertrieb vor dem Angesicht unserer Väter. Das ist in der Rede des Stephanus in Apostelgeschichte 7. Paulus genauso. Paulus setzt sämtliche alttestamentlichen Berichte als Tatsachen voraus. Das geht schon los mit Adam. Adam sozusagen als der gefallen ist in Römer 5. Durch Adam kam der Tod und so weiter. Und durch Christus, der gewissermaßen der zweite Adam ist, kam jetzt nur die Rechtfertigung und das Leben. Adam selbstverständlich als historische Figur. Abraham selbstverständlich. Abraham, Römer 4, hat geglaubt auf Hoffnung. Oder die Ereignisse in der Wüstenwanderung, auch bei Paulus, nicht? Man kann unzählig viele Stellen bringen, in 1. Korinther 10, wo es dann heißt, dies widerfuhr ihnen als ein Vorbild. Im Hebräerbrief, durch den Glauben fielen die Mauern Jerichos, durch den Glauben kam die Hure Rahab nicht mit den Ungehorsamen um, weil sie die Kundschafter freundlich aufgenommen hatte, Hebräer 11. So, und dann gerade Hebräer 11. Alle Persönlichkeiten, alles historische Geschichten, keine Märchen. Also im Neuen Testament sehen wir ganz klar, mit Rückbezug auf das Alte, das, was im Alten Testament steht, sind keine Märchen. Das ist so passiert. Also, die biblischen Texte kommen an uns mit dem Anspruch, dass das wirklich so passiert ist, wie es berichtet worden ist. Das heißt aber dann im Umkehrschluss, dass hier handelt es nicht nur um antike Vorstellungen, Märchen oder Allegorien, sondern um Fakten. Und genau das ist es ja, was für moderne Menschen und für uns so schwer zu verstehen ist. Da ist ja das eigentliche Problem an dieser Stelle. Hier liegt die Herausforderung. Also, wie können wir das heute theologisch und geistlich verstehen und einordnen? Damit sind wir beim zweiten von Christus her. Ganz wesentlich die christozentrische Auslegung. Dazu gehört, wie ordnet Christus das eigentlich ein, die alttestamentlichen Berichte, und wie werden sie insgesamt im Neuen Testament verstanden? Da könnte man natürlich auch sehr viel bringen. Ich möchte mich mal auf ein paar wesentliche Dinge beschränken. Einmal Lukas 24, Vers 44, da sagt Jesus zu den Jüngern, also der Auferstandene, das sind meine Worte, die ich zu euch gesagt habe, als ich noch bei euch war. Es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht, sagt Jesus. Wo denn? Im Gesetz des Mose, in den Propheten und in den Psalmen, also im kompletten Alten Testament. Was von mir geschrieben steht. So, und deswegen gibt es ja dann auch, hatten wir glaube ich auch schon als Bibelpunkt, Jesus im Alten Testament und so, da gibt es ja dann auch einiges, nicht wahr? Zu Recht, finde ich gut. Aber ganz interessant, nicht? Wie ordnet Christus eigentlich die Berichte ein? Was sagt Jesus dazu? Bei Jesus sehen wir, dass die historischen Begebenheiten prophetisch auf Christus bezogen werden. Also da ist tatsächlich diese geistliche Dimension drin. Ja, bei Johannes 3, Vers 14 haben wir das gesehen mit der Schlange in der Wüste. Ja, das ist schon so eine prophetische Vorschattung sozusagen auf das Kreuz hin. Oder der Auszug aus Ägypten, beim Abendmahl sehen wir das. Wo dann im übertragenen Sinne sozusagen der Auszug aus Ägypten, der tatsächlich stattgefunden hat, hier aber noch eine prophetische Ebene hat, dass die sozusagen auf Christus weist, nämlich auf die Erlösung sozusagen aus der Sünde, aus dem Tod und aus der Sklaverei. Wobei die Sklaverei hier für die Sklaverei der Sünde steht. Oder die Opferung Isaaks, ist ja auch so eine Geschichte. Die Opferung Isaaks wurde ja da nicht geopfert, aber hätte ja, das war ja, ist ja schon eine krasse Geschichte. Aber auch die deutet geistlich auf Christus hin. Paulus argumentiert ebenfalls konsequent von Christus, vom neuen Bund her, nicht immer wieder, wie denn geschrieben steht. Oder die alttestamentlichen Anweisungen, in Kolosser 2 sehen wir das, das alles ist nur ein Schatten des Zukünftigen, leibhaftig aber ist es in Christus. Also das, dieses Schattenhafte, was doch schon auf Jesus weist. Diese Geschichte im Alten Testament, ja, das ist passiert und das ist manches auch unverständlich, aber das sind Dinge, die weisen auf Christus hin. Und diese Einordnung, die nennen wir Heilsgeschichte. Eine heilsgeschichtliche Einordnung ist wesentlich. Ja, dass man sieht, okay, das ist eben dieser erste Bund, dieser alte Bund, aber Gott schließt jetzt in Christus einen neuen Bund. Das bedeutet nicht, dass der alte Bund keine Bedeutung mehr hat, aber wir müssen ihn vom Neuen Testament her lesen, von Christus her, von der Erfüllung her. So, jetzt stellt sich natürlich die Frage, was bedeutet bei Paulus die Erfüllung in Christus im Blick auf Israels Kämpfe? Die Frage ist ja noch nicht geklärt. Da kommt ein Begriff ganz wesentlich zum Tragen, nämlich der Begriff des Reiches Gottes. Nicht? Im Alten Testament bei Israel sehen wir das tatsächlich. Israel hatte dieses Reich und hier ist praktisch die Idee des Reiches Gottes in der Verwirklichung des Reiches Israels auf Erden. Das haben wir im Alten Testament tatsächlich. Nicht nur, Gott ist auch im Alten Testament mehr als nur irgendwelche territorialen Dinge, auch das Reich Gottes. Auch wenn der Tempel dort war, wussten die auch, Gott wohnt natürlich nicht in Häusern aus Stein gemacht. Aber da sehen wir hier eine ganz besondere Verwirklichung dieser Idee, nicht im alttestamentlichen Israel, das ja auch zum Zeugnis für die Völker dienen sollte. So. Und dann sagt Paulus in Apostelgeschichte 28, da erklärte und bezeugte er ihnen das Reich Gottes und predigte ihnen von Jesus aus dem Gesetz des Mose, aus den Propheten, vom frühen Morgen bis zum Abend. Paulus hat das Evangelium von Jesus aus dem Alten Testament heraus gepredigt. Die Bibel der Urkirche war nur das Alte Testament, das Neue gab es ja noch gar nicht. Das wurde ja dann im Laufe der ersten Jahrzehnte nach und nach erst verfasst. Die Bibel der Urkirche war ausschließlich das Alte Testament. Damit haben sie evangelisiert, damit haben sie Menschen zum Glauben geführt, da haben sie sich an der Lehre orientiert, aber eben immer durch die Brille sozusagen, was bedeutet das, dass Jesus jetzt gekommen ist? Also, es geht hier im Neuen Testament, auch im Blick auf diese Dinge, praktisch im prophetischen Sinne um die Ausbreitung des Evangeliums, die Ausbreitung von Gottes Reich. Gleich dazu noch ein bisschen mehr. Zunächst mal noch ein paar Takte zum Gottesbild. So die Idee, hat das Neue Testament einen anderen Gott? Lehrt Jesus einen anderen Gott? Ist der Gott des Alten Testamentes komplett anders, sozusagen als das, was Jesus uns im Neuen Testament zeigt? Da könnte man natürlich auch sehr, sehr viel zeigen. Schauen wir uns das mal an. Gott im Alten Testament, da lesen wir natürlich unglaublich viel. Der Begriff Barmherzigkeit, dass Gott barmherzig ist, kommt 108 Mal im Alten Testament vor. 108 Mal. Ganz bekanntes Beispiel, Psalm 103, Vers 8. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Haben wir keine Barmherzigkeit Gottes im Alten Testament? Was ist denn da los? Haben wir keine Gnade? Aber wir haben halt eben auch die andere Seite, die Gerechtigkeit und Heiligkeit. Da heißt es in Jesaja 30, Vers 18 zum Beispiel, Gott ist ein Gott des Rechts. Gott lässt das Böse nicht ungestraft. Dann ist auch die Rede vom Zorn Gottes. Wenn ihr übertretet den Bund des Herrn, Josua 23, 16, den er euch geboten hat und hingeht und anderen Göttern dient und sie anbetet, so wird der Zorn des Herrn über euch entbrennen. Das ist nicht für die Heiden, für Israel gesagt. Und ihr werdet alsbald ausgerottet sein aus dem guten Land, das er euch gegeben hat. Also auch diese Seite Gottes haben wir. Nicht nur im Blick auf die Völker, sondern tatsächlich auch auf Israel. Aber immer, und das wird oftmals verschwiegen, immer gibt es die Möglichkeit zur Umkehr. Die gab es übrigens auch schon bei den Philistern, was man sieht bei der Hure Rahab. Die wurde nämlich gerettet, weil die hat nämlich die Kundschaft da versteckt. Also es gab auch in dieser Zeit die Möglichkeit, umzukehren und tatsächlich verschont zu bleiben vom Gericht. So lesen wir dann auch bei den Propheten, zum Beispiel Jeremia 35, ich habe auch immer wieder alle meine Knechte, die Propheten, zu euch gesandt und sagen lassen, kehrt um, ein jeder von seinem bösen Weg und bessert euer Tun und folgt nicht anderen Göttern nach, ihnen zu dienen. Oder Hesekiel 33, Vers 11, da heißt es, so wahr ich lebe, spricht der Herr, ich habe kein Gefallen am Tod des Gottlosen, sondern dass der Gottlose umkehre von seinem Wege und lebe. So kehrt nun um von eurem bösen Weg. Verstehen wir? Da spüren wir das Herz Gottes plötzlich. Gott hat kein Gefallen am Tod des Gottlosen. Und auch im Alten Testament kommt die Gerechtigkeit durch den Glauben. Das ist ja so ein Irrtum, dass man denkt, im Alten Testament wäre Werkgerechtigkeit. Das wäre nochmal ein Thema für sich. Auch im Alten Testament kommt die Gerechtigkeit durch den Glauben. Die kommt immer durch den Glauben. Wodurch wurde Abraham denn gerecht? Durch den Glauben. So weit, so gut. Aber wie sieht das denn jetzt im Neuen Testament eigentlich aus? Genau gleich. Da lesen wir, dass Gott gnädig, barmherzig, aber auch gerecht und heilig ist. Da lesen wir zum Beispiel in Epheser 2, Vers 4 folgende, aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr gerettet. So, aber Jesus, und jetzt müssen wir uns festhalten, auch Jesus spricht vom Zorn Gottes. So, Franz als Kuschel-Jesus gibt es nicht. Da lesen wir in Johannes 3, 36, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Das haben wir im Neuen Testament, das sagt Jesus. Oder in Johannes 5, Vers 24, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben durchgedrungen. Da gibt es noch viel, viel mehr Stellen. Also auch Jesus spricht ganz klar vom Gericht, von Heulen und Zähneklappern, vom Verlorensein. Die einen gehen dahin, die anderen da, wenn das Weltgericht kommt. Dann zur Frage, wer ist Jesus eigentlich? Ja gut, der Sohn Gottes. Ja, aber welches Gottes? Eines Demiurgs? Nein. Eines gnostischen Gottes? Welches Gottes ist Jesus denn eigentlich, der Sohn? Naja, des Gottes Israels. Jesus ist der Mensch gewordene Gott Israels. Das heißt, der Gott des Alten Testamentes, das ist der, der in Jesus Christus Mensch geworden ist, kein anderer. Das ist Unfug. Aus der Schrift lässt sich das jedenfalls nicht begründen. So, wie sieht das denn jetzt bei Paulus aus? Ach so, im Übrigen, auch Jesus wird als Richter erscheinen, endzeitmäßig. Auch Jesus, wenn Jesus wiederkommt, kommt er als Richter, zu richten die Lebenden und die Toten. Bei Paulus, der ja von der Gerechtigkeit, von der Barmherzigkeit und von der Liebe Gottes, Römer 8, all diese Dinge, nicht, was sagt Paulus auch im selben Römerbrief? Der Zorn Gottes wird vom Himmel her offenbart über alles gottlose Leben und alle Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Oder Römer 14, Vers 10, du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder du, was verachtest du deinen Bruder? Wir werden alle vor den Richterstuhl Gottes gestellt werden, sagt Paulus. Oder derselbe Paulus in 2. Thessalonicher 1, Vers 8 nach der Neuen Genfer, er wird die zur Rechenschaft ziehen, die Gott nicht als Gott anerkennen und nicht bereit sind, das Evangelium von Jesus, unserem Herrn, anzunehmen. Die Strafe, die diese Menschen erhalten, wird ewiges Verderben sein, sodass sie für immer vom Herrn und seiner Macht und Herrlichkeit getrennt sind. Ich habe eben einen Text aus dem Neuen Testament gelesen, nicht aus dem Alten. Oder im Hebräerbrief lesen wir in Hebräer 9, Vers 27, und wie den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. So, ganz interessant, auch hier wieder die Parallele. Genau wie im Alten Testament, und da legt das Neue Testament natürlich den Schwerpunkt drauf, ist ja ganz klar. Wozu ist Jesus denn gekommen? Um uns zu erretten. Und so lesen wir beim selben Paulus, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Jesus ist gekommen, damit wir eben nicht in dieses Gericht kommen, damit der Zorn Gottes nicht über uns bleibt. Deswegen hat Gott sich erniedrigt als Mensch. Und auch im Neuen Testament hat Gott kein Gefallen am Tod des Gottlosen, wie in Hesekiel. Da lesen wir in 1. Timotheus 2, Vers 4, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das lesen wir im Neuen Testament. Sehen wir die Parallelen? Da ist kein anderer Gott. Da ist auch nicht irgendwie ein anderes Gottesbild. Und was lesen wir, warum Gott das so gemacht hat? Wegen ihrer Gräueltaten. Da lesen wir in 5. Mose 12, 31, du sollst den Herrn, deinem Gott, nicht So sollst du dem Herrn, deinem Gott, nicht dienen, denn sie haben ihren Göttern alles getan, was dem Herrn ein Greuel ist und was er hasst. Sie haben ihren Göttern sogar ihre Söhne und Töchter mit Feuer verbrannt. Die haben ihre Kinder lebendig verbrannt. Und das tut ja weh, sage ich jetzt mal, so ein Kind. Überleg dir das mal. Da ist ein Feuer, da brennt ein Feuer und jetzt kommst du mit dem Kind. So, und das Kind soll jetzt da rein. Das schreit ja. Dann haben die praktisch mit Pauken und Trommeln versucht, die Schreie der Kinder zu übertönen. Dieses Szenario muss man sich mal vorstellen. Und dieses Szenario war ein Greuel in Gottes Augen. Gott hat das abgründig gehasst, so wie wir das wahrscheinlich auch hassen würden, wenn wir sowas sehen würden. Gott handelt niemals willkürlich oder aus niederen Motiven. Gott ist gerecht in allem, was er tut. Es gibt niemanden, der gerechter ist als Gott. Gott ist gerecht. Gott ist nicht willkürlich. Gott ist kein Tyrann. Keine niederen Motive. Dawkins irrt. Fazit: Wir sehen in der Bibel, im Alten und im Neuen Testament, beides. Wir sehen das Herz Gottes, das Wesen Gottes, der das Leben möchte, der die Gnade und Barmherzigkeit uns schenkt, wenn wir uns zu ihm wenden. Und zwar so, wie wir sind. Wir müssen nichts dazu tun. So wie wir sind. Gott ist gnädig und barmherzig für jeden, der zu ihm kommt. Das ist überhaupt keine Frage. Aber Gott ist eben halt auch gerecht. Das ist die andere Seite. Das ist die Seite von Gott, von der Luther mal gesagt hat, das ist die verborgene Seite Gottes. Der sogenannte Deus absconditus, so hat Luther das genannt auf Lateinisch. Alle Eigenschaften Gottes, die wir im Alten Testament sehen, sehen wir auch bei Christus und im gesamten Neuen Testament. Aber Gottes eigentlicher Wille ist die Rettung von Tod und Verderben. So, jetzt noch zum Schluss. Was bedeutet das alles für uns heute konkret? Ganz wesentlich ist, dass wir die Berichte als historische Berichte lesen und einordnen. Also man spricht hier auch von der sogenannten Kontextualisierung. Das heißt, man guckt, in welchem Kontext fand das statt. Nicht, wie sah das im Alten Testament aus? Was war sozusagen das historische Umfeld? Wie sind die Dinge hier insgesamt einzuordnen und was war noch sozusagen drumherum? Deswegen ist es wichtig, nicht vorschnell irgendwelche Handlungsanweisungen für Christen daraus abzuleiten. so Ideen wie geistliche Kriegsführung oder so. Die Anweisungen Gottes damals an Israel sind keinesfalls Anordnungen an uns. Das sind sie nicht. Da sind Dinge geschehen, Gott hat das gemacht, aber das war wirklich in dieser Situation. Punkt, Punkt aus Ende. Deswegen ist es wichtig, diese Dinge, diesen Zusammenhang zu sehen, die Einnahme des verheißenen Landes oder eben halt auch die Verteidigung des Landes in Richter, in Samuel, in Könige und so weiter, Gideon, Simson, Deborah, David, Elia und wie sie alle heißen. Also diese heilsgeschichtliche Einordnung, wir leben jetzt in einem neuen Bund. Wir leben in einer anderen Zeit, in einer anderen Heilszeit. Aber es ist kein anderer Gott. Es ist eine andere Phase sozusagen in Gottes Geschichte mit den Menschen. Und deswegen sind diese Texte, die wir lesen, keine allgemeingültigen Anweisungen, die mir nichts, dir nichts auf heute übertragen werden können. Übrigens auch durch Israel nicht. Diese Kiste mit den Amalekitern, das geht auch nicht. So, jetzt stellt sich natürlich die Frage, worin besteht denn dann der geistliche Kampf der Kirche? Bibelleser werden dann sofort auf Epheser 6 verweisen und so, nicht die geistliche Waffenrüstung und so. Ja, was hat es denn damit jetzt auf sich? Ist es nicht doch so, dass man hier allegorisch und so? Zunächst mal kann man tatsächlich sehen, dass in den Kämpfen Israels durchaus eine prophetische Botschaft drin ist. Das ist gar keine Frage. Selbstverständlich. Deswegen muss man die auch nicht irgendwie kleinreden oder sonst irgendwie nivellieren, sondern prophetisch, eben diese prophetische Botschaft sehen, dass tatsächlich die Kirche in einem geistlichen Kampf steht. Gemeinde Jesu steht tatsächlich in einem geistlichen Kampf. Und diese prophetische Auslegung sehen wir auch im Neuen Testament. In der Tat, aber wir dürfen nicht alles vergeistlichen. Das ist wichtig. Nicht jeden Punkt und hier in, was weiß ich, zum Beispiel Esther 4, Vers 35, was steht da jetzt von Jesus? Also das ist nicht die Idee, sondern es geht darum, die großen Linien zu sehen und das alles in den richtigen Zusammenhang zu stellen. Ganz wesentlich halte ich, dass wir schauen, welches Vorbild gibt uns hier das Neue Testament, was den geistlichen Kampf betrifft. Worin besteht der geistliche Kampf der Kirche? Hier sehe ich zwei Seiten. Einmal die geistliche Seite, das Reich Gottes bauen, ganz grundsätzlich, in Verkündigung, Glaubenstreue, aber auch dem Bösen widerstehen in der Tat. Also die Verkündigung des Evangeliums, der Botschaft von Jesus, von der Errettung aus Sünde und Gericht. Und dass diese Botschaft auch gegen Widerstände verkündigt werden soll. Dass die Kirche, die Gemeinde Jesu, sich durch nichts abbringen lässt, diese Botschaft weiterzubringen. Und da gibt es ja schon auch Widerstände. Und das Zweite ist die Glaubenstreue, dass wir bei Jesus bleiben, auch wenn wir angefochten sind. Unser geistlicher Kampf besteht im Wesentlichen durch Anfechtung, durch Zweifel, dass wir lächerlich gemacht werden oder sonst irgendetwas, dass Unwahrheiten verbreitet werden. So sieht der geistliche Kampf aus. Nicht die geistliche Waffenrüstung, wenn wir uns die mal anschauen, in Anführungsstrichen, umgürtet mit Wahrheit, angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit. Das sind alles geistliche Größen. An den Beinen gestiefelt einzutreten für das Evangelium des Friedens oder die Rede vom Schild des Glaubens, mit dem wir die feurigen Pfeile des Bösen auslöschen können. Der Helm des Heils, das Schwert des Geistes. Was ist das für ein Schwert? Ja, das ist das Wort Gottes. Das ist kein Schwert, keine Kreuzzüge. Nicht mit Gewalt irgendetwas machen. Auch nicht mit spiritueller Gewalt. Niemals. Sondern das Evangelium wird verkündigt. Wir widerstehen der Anfechtung, wir verkündigen das Evangelium. Glaube ist freiwillig. Und das ist sehr wichtig. Auch das ist eine Herausforderung. Die Botschaft ist eine Botschaft, die freiwillig verkündigt und freiwillig angenommen wird. Gar nichts anderes. Niemals mit Gewalt. Es geht darum, dass Gottes Reich gebaut wird. Gemeinde wird gegründet. Menschen werden in die Tiefe geführt. Menschen werden in die Freiheit geführt. Gerechtigkeit als Panzer. Oder dass wir der Macht der Verführung mit Wahrheit widerstehen. Darum geht's. Dass wir falscher Lehre entgegentreten und diese von den Fakten her widerlegen. Aber alles das durch das Wort. Niemals mit Gewalt oder Zwang. Dann sehe ich noch eine zweite Seite, nämlich die praktische Seite. Die praktische Seite dieses geistlichen Kampfes, das ist die praktizierte Nächstenliebe. Und jetzt setzen wir auch schon zur Landung an. In 2 Minuten sind wir wahrscheinlich fertig. Ganz wesentlich hier die praktizierte Nächstenliebe. Und auch das sehen wir im Neuen Testament. In der Nächstenliebe ist das Gesetz und die Propheten erfüllt. Ist dieser geistliche Kampf erfüllt. Das Gesetz und die Propheten. Auch die Texte, die wir gelesen haben. In der praktizierten Nächstenliebe, in der Verbreitung des Evangeliums, im Widerstehen und in der praktizierten Nächstenliebe, Eintreten für Humanität. Das ist das Gebot der Gemeinde Jesu. Dem Nächsten helfen, dem, der meine Hilfe braucht. Und das ist ein Kampf, das ist eine Herausforderung, ne? Weil unser müdes Fleisch, oh, keine Lust, was weiß ich, nicht? Das war ein herausragendes Merkmal von Gemeinde Jesu in allen Erweckungsbewegungen, dass sie praktizierte Nächstenliebe geübt haben, dass sie Menschen geholfen haben, dem, der meine Hilfe braucht. Seid Täter des Wortes und nicht Hörer allein. Im Gebot der Nächstenliebe ist das ganze Gesetz erfüllt. Oder Jakobus, so ist der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selber. Das ist wie mit den Werken im Alten Testament. Die gehören natürlich dazu, selbstverständlich, weil an den Werken zeigt sich der echte Glaube an dem, was man tut. Dazu gehört auch Eintreten für Recht und Gerechtigkeit gegen Unrecht und Tyrannei. Ich erinnere, vor wenigen Jahrzehnten bei uns die bekennende Kirche, die haben das gemacht. Die haben Juden versteckt, die haben Menschen geholfen, die bedrängt waren, die verfolgt waren. Haltet den Glauben frei von allem Ansehen der Person. Genau das haben die Propheten getan und gefordert. Ja, damit sind wir schon ans Ende angekommen. Praktische Hilfe, Eintreten für Recht und Gerechtigkeit. Die Idee jedenfalls einer geistlichen, spirituellen Kriegs- oder Kampfführung im mystischen Sinne oder gar einer gewaltvollen kriegerischen Auseinandersetzung im Namen und Auftrag Gottes lässt sich aus dem Neuen Testament niemals, niemals begründen. Ich fasse zusammen, also das Alte Testament selbstverständlich historisch ernst nehmen, diese Texte werden für uns schwer verständlich bleiben, aber so ist Gott, das hat Gott so angeordnet, ob uns das gefällt oder nicht, so ist es. Aber man muss eben diesen Zusammenhang sehen, in dem das geschieht. Von Christus her verstehen, von der Erfüllung, die prophetische Ebene, die prophetische Botschaft darin sehen, nicht ganz klar in der Erfüllung, dann die historische Einordnung, die Kontextualisierung, ganz wesentlich und halt eben die Praxis unserer geistlichen Herausforderung, unseres geistlichen Kampfes mit Epheser 6, der sogenannten geistlichen Waffenrüstung, das Evangelium verkündigen, selber treu bleiben, der Lüge mit Wahrheit widerstehen, falschen Lehren entgegnen und auf der anderen Seite die praktizierte Nächstenliebe. Ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Gott segne euch. Ich möchte noch hinweisen auf die nächsten Bibelpunkte. Heute, Genozid im AT, haben wir einiges drüber gehört. Beim nächsten Mal, am 8. Oktober, Träume, Schäume oder wichtige Botschaften für uns. Michael Großklaus, der sich da sehr gut auskennt, herzliche Einladung dazu, Empfehlung und natürlich auch zu den anderen Bibelpunkten, Islamisierung oder Christianisierung und der rote Faden in der Bibel. So, nun wünsche ich allen einen guten und gesegneten Abend.